Im Urlaub kann man sehr viel ausspannen und nebenbei viel lesen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, vor allen Dingen Autobiografien. Da kann man von Menschen etwas lernen und das ist gut. Aber auch sehr viel in der Bibel gelesen. Und ich habe mich noch einmal beschäftigt so mit dem König Saul. Der hat uns ja vor einigen Wochen beschäftigt. Und dann auch dem David. Und mir ist nochmal neu deutlich geworden wieder, was die Bibel für ein einzigartiges Buch ist. Da wird keine Schönfärberei geschrieben. Da werden die Schattenseiten des Menschseins und auch bei den Glaubenden nicht irgendwie wegretuschiert, sodass irgendwie nur noch das Gute und Heilige übrig bleibt. Nein, da wird der Mensch und der Glaubende so beschrieben, mit allen Unmöglichkeiten, mit allem Schmutzigen, mit allem Unentschuldbaren. Und nur deshalb fällt mir das auch immer so leicht, mich in der Bibel ganz persönlich einzuklinken. In keinem anderen Buch finde ich mich so wieder wie in der Bibel. So beschrieben, so nüchtern, so klar, eben weil es Gottes Wort ist. Ein Text aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 11, wer eine Bibel hat, dazu ermutige ich immer wieder, der schlage bitte auf. 2. Samuel, Kapitel 11. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von Neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe, ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab, und da sah er doch im Hof des Nachbarhauses eine schöne Frau, die gerade badete. Sie war schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Batseba, die Tochter Amiels und Frau des Hethiters Uriah. David schickte Boten hin, ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten, ich bin schwanger geworden. Da sandte ein Boten zu Joab mit dem Befehl, schick mir den Hethiter Uriah her. Und Joab schickte ihn zu David. Als Uriah kam, erkundigte sich David, ob es Joab gut gehe, den Kriegsleuten gut gehe und ob die Kampfhandlungen erfolgreich verliefen. Dann sagte zu ihm, geh jetzt nach Hause und ruh dich einfach mal aus. Als Uriah den Palast verließ, wurde ein königliches Ehrengeschenk hinter ihm hergetragen. Doch Uriah ging nicht in sein Haus, sondern übernachtete mit den anderen Dienern seines Herrn am Tor des Königspalastes. Als David gemeldet wurde, Uriah ist nicht nach Hause gegangen, fragte ihn, warum gehst du nicht nach Hause? Du hast doch einen langen Weg hinter dir. Uriah antwortete, die Männer Israels und Judas stehen im Feld und auch die Bundeslage hat nur ein Zeltdach über sich. Mein Befehlshaber Joab und seine Offiziere lagern auf dem bloßen Boden. Und da soll ich nach Hause gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen? So gewiss du lebst, das werde ich nicht tun. David sagte, bleib noch einen Tag hier, morgen lasse ich dich gehen. Uriah blieb den Tag über in Jerusalem. Am nächsten Tag lud ihn David an seine Tafel. Er machte ihn betrunken, aber wieder ging Uriah am Abend nicht nach Hause, sondern legte sich bei den anderen Dienern seines Herrn schlafen. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an seinen General Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand, stell David an die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen wird und den Tod findet. Joab wusste, wo die Gegner ihre tapfersten Krieger hatten. Als nun die Israeliten die Stadt weiter belagerten, stellte er Uriah genau an diese Stelle. Einmal machten dort die Belagerten einen Ausfall und lieferten Joab ein Gefecht, bei dem einige von Davids Leuten fielen. Auch Uriah fand dabei den Tod. Joab meldete David den Verlauf des Gefechts. Er schärfte den Boten an. Wenn du den ganzen Hergang berichtet hast, wird der König vielleicht zornig und fragt dich, warum seid ihr beim Kampf so nah an die Stadt herangegangen? Ihr wisst doch, dass von der Mauer heruntergeschossen wird. Habt ihr vergessen, wie es Abimelech, dem Sohn Jerubbaals, vor Thebes erging, als eine Frau den Mahlstein einer Handmühle von der Mauer warf, der ihn erschlug? Warum seid ihr so nah an die Wand herangerückt? Dann sollst du sagen, auch dein Diener Uriah, der Hethiter, ist dabei ums Leben gekommen. Der Bote ging zu David und meldete ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Er berichtete, die Feinde waren stärker als wir. Sie machten einen Ausfall und griffen uns auf offenem Feld an. Doch wir drängten sie bis dicht an das Stadttor zurück. Da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf uns herab. Einige unter deinen Leuten fielen. Auch dein Diener Uriah, der Hethiter, fand dabei den Tod. David befahl dem Boten, sag Joab von mir, nimm die Sache nicht so schwer. Das Schwert holt bald diesen, bald jenen, nur Mut. Kämpfe noch entschiedener gegen die Stadt, bis sie zerstört ist. So sollst du ihm Mut machen. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann gefallen war, hielt sie für ihn die Totenklage. Nach Ablauf der Trauerzeit holte sie David zu sich in den Palast und heiratete sie, und sie gebar ihm einen Sohn. Ihr lieben Freunde, da muss man erstmal schlucken, oder? Das muss man verdauen. Sowas habe ich lange in der Bildzeitung nicht gelesen. Das wäre ein gefundenes Fressen. Ehebrecher, Heuchler, Lügner, dass sich die Balken biegen und ein Mörder und ein Mann Gottes und ein Mann Gottes. Welch ein tiefer Fall. Was hat der David für eine Karriere, einen Werdegang hinter sich? Der ist 50 Jahre alt. 8 Jahre ist er König über das gesamte Gebiet. Und steht auf dem Höhepunkt seines Lebens, seiner Macht, seiner Karriere. Er ist unantastbar. Unantastbar. Wie haben wir bisher in den ganzen Kapiteln über diesen David gestaunt? Wie nah seine Beziehung zu Gott war. Wie er all die alltäglichen Entscheidungen von seinem Gott abhängig machte, wie er mit ihm gesprochen hat. Und wie haben wir vor allen Dingen zweimal gestaunt, wie sein größter Feind, der Saul, in seine Hände gespielt wurde. Mancher Christ hätte gesagt, das hat der Herr so eingefädelt, jetzt schlag zu. Nein, sagt er, das tue ich nicht, auch an meinem ärgsten Feind will ich nicht mich in irgendeiner Weise versündigen. Und er verschont ihn. Wie haben wir gestaunt? Er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Überlegt es mal. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Endlich mal einer, der nach dem Herzen Gottes ist. Konnte man von Saul ja nicht sagen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Fantastisch, oder? Und alles ist ihm bisher mit Gottes Hilfe gelungen. Und da ist ja Abigail, diese kluge Frau, die ihren törichten Mann im Kopf aus der Schlinge zieht. Die sagt eines Tages über ihn, David, du bist ein Mann Gottes und kein Böses wird an dir gefunden, seitdem du lebst. Da könnte ich nicht mehr dienen. Kein Böses. Der hat einen Ruf, der hat ein Renommee. Man spricht über David. Und dann dieser Fall. Ehebruch, Lügen und zum Mörder wird er. Ihr lieben Freunde, aus welcher Höhe doch Menschen abstürzen können. Trotz der Erwählung durch Gott, trotz der Erwählung durch Gott, trotz der vielen geistlichen Erfahrungen, die dieser Mann wirklich hat, und wo Gott ihn gebraucht hat und wo Gott ihm Vollmacht verliehen hat, stürzt er hier ab. Das ist, glaube ich, die erste Lehre des Abschnitts für uns alle heute. Wir sind und bleiben gefährdete Menschen. Ich meine jetzt dich, nicht den Nachbarn, dich. Und ich meine mich. Wir sind und bleiben gefährdete Menschen. Es gibt im Leben eines Christen keine Phase, wo er außerhalb einer Gefahrenzone wäre, wo er unversuchbar wäre. Das muss nicht immer auf diesem Gebiet sein. Das kann auf ganz anderem Gebiet sein. Wir sind versuchbare Leute. Und auch wenn wir noch so viel geistliche Erfahrung hinter uns haben, 10, 20, 30 Jahre Christ oder 40 wie ich, auch wenn wir im reiferen Alter sind, wir sind versuchbar. Das hört nicht mit 55 auf. Ich habe Menschen fallen sehen, kurz vor den Toren der Ewigkeit. Auch auf diesem Gebiet. Wir sind gefährdete Menschen und können fallen. Und wir bleiben abhängig von der bewahrenden Gnade unseres Herrn. Da wachsen wir nicht raus, sondern da sollten wir mit zunehmendem Glaubensalter tiefer hineinwachsen. Allein dieses Wissen sollte uns sehr vorsichtig machen, über andere Leute zu urteilen, die gefallen sind. Mir gibt es immer einen Stich ins Herz, wenn ich manche Christen urteilen höre über Menschen, die gefallen sind. Wir sollten lieber weinen statt urteilen. Knallhart. Und unausgesprochen heißt, es könnte mir nicht passieren. Ich bin was Besseres. Paulus ist viel realistischer. Er sagt, wer meint, dass er im Glauben steht, der passe auf, dass er nicht falle. Viel nüchterner. Die Bibel ist immer viel nüchterner als wir glaubenden Menschen. Das ist mein Eindruck. Viel nüchterner. Deshalb sollten wir Bibel lesen. Wie konnte es dazu kommen bei dem David? Das ist die spannende Frage, oder? Die hat mich sehr beschäftigt im Urlaub. Und dann habe ich gelesen, die ganzen Kapitel auch vorher und so weiter. Wie konnte es dazu kommen? Das wird nicht explizit gesagt, aber es gibt einige kleine Anzeichen. Einen möchte ich nennen. Hier wird gesagt, die Winterzeit war zu Ende. Der angefangene Krieg sollte jetzt wieder geführt werden. Und David schickt seinen General Joab in die Schlacht und er selbst bleibt zu Hause, entgegen der sonstigen Gepflogenheit. Er bleibt zu Hause, will man ausspannen, was weiß ich, will man eine spannungslose Zeit genießen und so weiter. David ist nicht da, wo er eigentlich sein sollte. David ist nicht an seinem Platz. Er ist nicht an seinem Platz. Ihr Lieben, der Rückgang manches Christen hat oftmals seinen Ursprung in Bequemlichkeit und Trägheit. In Bequemlichkeit und Trägheit. Man zieht sich von den Aufgaben des Dienstes im Reiche Gottes zurück und begibt sich mehr oder weniger als Zuschauer an den Rand des geistlichen Spielfelds. Es mag menschlich gesehen 1000 Gründe geben, berechtigte Gründe, sich zurückzuziehen. Da hat mich der geärgert, der hat mich nicht beachtet und vieles andere. Es gibt 1000 Gründe dafür, nur es gibt einen Grund dagegen und der ist entscheidend. Es gefällt Gott nicht. Und es ist nicht geistlich. Es entspricht nicht seiner Weisung und das ist immer gefährlich. Es gibt gute geistliche Ordnungen. Eine zum Beispiel schreibt Paulus in 1. Korinther 15, nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn. Nehmt immer mehr zu, nicht ab. Nimm zu im Werk des Herrn. Darf ich es ganz persönlich sagen? Ich habe vor einiger Zeit vor der gesamten Pastorenschaft unseres Bundes einen Vortrag gehalten. Und da ging es um den Segen, den ich als Pastor aus meinem Dienst für mich gewinne. Dazu habe ich gesprochen. Das hat mich selber interessiert. Was habe ich davon? Es gibt ja Leute, die sagen, deinen Job möchte ich nicht haben. Ach, du musst dir, wer weiß was, anhören und schlimm und bedauern einen und so weiter. Ich sehe mich so gar nicht. Und das habe ich meinen Brüdern dort allen gesagt, weil ich auch da manchmal so viel Klagen höre, dass Brüder klagen, was sie für einen besonderen Job haben und vieles andere mehr. Nein, ich sehe das als ein großes Vorrecht und dass ich selber als Person sehr viel Segen empfangen habe durch meinen Dienst. Einer ist der, dass ich mir nicht leisten kann, Dinge, die nicht in Ordnung waren, anbrennen zu lassen und zur Tagesordnung überzugehen. Das kann ich mir nicht leisten. Ich wage es nicht, diese Kanzel zu betreten und im Namen Gottes zu reden, wenn Dinge nicht stimmen. Zwischenmenschlichen Bereich, das kann immer wieder was vorkommen. Da muss das bereinigt werden. Mein Dienst hat mir geholfen, bis zum heutigen Tag diese Dinge wirklich anzugehen. Dafür bin ich meinem Herrn unheimlich dankbar. Das ist ein Segen, den ich im Dienst empfange. Ich meine, das gilt an sich jedem, oder? Vor kurzer Zeit habe ich einen Anruf gekriegt von einer lieben Person, von einer Frau. Und sie sagte mir, weißt du, ich habe den tiefen Wunsch, dass nicht nur ich allein, sondern auch mein Mann in der Mitte der Gemeinde steht. Ich habe immer den Eindruck, ich allein bin in der Mitte und er hält sich am Rand auf. Ich habe nichts Größeres als diesen tiefen Wunsch, dass er zusammen mit mir in der Mitte der Gemeinde steht. Den Satz werde ich nie vergessen. Den werde ich nie vergessen. Und das ist die zweite Lehre dieses Textes und die Anfrage an uns. Wie sehe ich mich eigentlich? Entweder als Einzelner oder als Ehepaar. Stehe ich in der Mitte der Gemeinde oder am Rand der Gemeinde? In der Mitte oder am Rand? Diene ich oder lasse ich mich viel lieber bedienen? Bitte, ihr Lieben, nehmt diese Fragen mit nach Hause. Nehmt sie mit nach Hause. Darin liegt eine unwahrscheinliche Bewahrung für uns. Die Bibel benutzt ja das Beispiel von der Schafherde und dem Wolf. Und ich weiß, das habe ich schon aus den Kinderstunden immer wieder gelernt, seid in der Mitte der Herde. Der Wolf frisst am liebsten die, die am Rande der Herde stehen. Die schnappt er zuerst. Ich denke, ihr versteht alles, was ich meine. Darin liegt ein geistliches Gesetz, was unser Herr eingerichtet hat. Und ich verstehe es. Ich verstehe es zutiefst und versuche danach zu leben. Da sieht also David, steht auf seinem Balkon und dann sieht er eine Frau, die große Wäsche hielt. Sie wusch sich selber. Und das haut diesen alten Mann um, was er da sieht. Schwimmbadatmosphäre ist es. Das haut diesen alten David um, der mehrere Frauen hat. Und er nutzt seine Machtposition aus, schickt einen Diener zur Nachbarin und sagt, komm rüber. Und er vergreift sich am fremden Eigentum und wird zum Ehebrecher. Das musst du mir nicht mal vorstellen. Ich habe von Leuten gehört, die haben gesagt, die Bibel ist ein unmoralisches Buch. Sowas gibt es in keinem anderen Buch, das lese ich nicht mehr. Ich lese gerade deshalb. Nicht, weil ich dann eine Bildzeitung nicht mehr kaufen muss, das ist nicht gemeint, aber ich finde mich wieder auf jeder Seite der Bibel. Das heißt, das ist echt, das ist Wahrheit. Und ich möchte Wahrheit haben und nicht irgendwie so frommes drüber wegmogeln. Jesus, dass wir den Fehler nicht machen und meinen, Jesus hätte das Gebot Gottes im Alten Testament irgendwie ein bisschen erleichtert. Ich finde, Jesus hat es radikalisiert. Er sagt, wer eine Frau ansieht und ihrer begehrt, der hat schon im Herzen die Ehe gebrochen. Diesen Blick kennt jeder, ihr lieben Freunde. Es gibt solche Blicke bei Männern und bei Frauen. Ernst Wiechert sagt einmal, er geht in ihrem Gesicht herum wie in einem herrenlosen Feld. Gehört doch keinen, da kann ich doch hineingehen in dieses herrenlose Feld. Und genau das ist es. Das Gesicht des anderen ist kein herrenloses Feld. Das Gesicht des anderen, und das steht ja für die Person, gehört Gott. Wer den Blick des Begehrens kreisen lässt, der sucht aus Gottes Eigentum eine Beute. Auch wenn der zustimmende Blick des anderen vielleicht Offenheit signalisiert, mach weiter so, ich bin bereit. Der Mensch kann nicht mit dem anderen machen, was er will. Der Mensch hat mit Gott auszumachen, was er mit sich und was er mit anderen machen will. Und die Ehe brechen heißt, den von anderen geschaffenen Raum, in welch einer dem anderen gehören darf, unbefugt betreten, das ist Hausfriedensbruch. Selbst wenn der Schlüssel von innen gereicht wird, das ist Hausfriedensbruch. Ihr lieben Freunde, deshalb sollten wir Gott bitten, uns wachsam zu machen im Blick auf unseren Diebstahl. Im Blick auf unseren Diebstahl. Und das ist die dritte Lehre, die wir aus diesem Text zu Herzen nehmen sollen und fragen, wo bahnt sich vielleicht in meinem Leben etwas an, was außerhalb des klar geoffenbarten Willens Gottes steht? Wo bahnt sich etwas an? Wo bahnt sich etwas an? Wo bin ich, wo bist du gefährdet? Einen Weg einzuschlagen, der viel verspricht vielleicht, aber der an Gottes Weisung vorbeigeht.
Lasst mich das auch sagen. Vielleicht verbringst du mit einer Person des anderen Geschlechts viel Zeit miteinander. Mehr Zeit, als gut und notwendig ist. Am Arbeitsplatz oder in einer Dienstgruppe der Gemeinde oder in der Seelsorge. Und du fühlst, da passiert was mit mir. Da geht etwas ab. Da gerät mein Herz in Schwingung und in Wallung. Und die Gebote Gottes fallen immer mehr hinten runter. Die Hand wird lockerer zu diesem himmlischen Vater. Lass mich das ganz konkret sagen. Wenn dich das jetzt hier irgendwo anspricht, dann möchte ich dich bitten, dass du diesen Kontakt sofort abbrichst. Sofort. Damit du vor Schlimmerem bewahrt bleibst und es nicht so endet, wie es beim David endet. Flucht ist dir die einzige Möglichkeit zum Sieg. Gerade diese Davids-Geschichte, so sagt jemand, lässt uns alle in menschliche Untiefen blicken wie keine andere. Nirgendwo schauen wir so in die menschlichen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten wie in dieser Geschichte. Wie diese Geschichte. Deshalb ist sie uns auch erhalten geblieben. Ihr lieben Freunde, und das tut mir weh. Nicht nur Politiker fallen auf diesem Gebiet, sondern auch Christen. Ich habe in meinen 40 Jahren auf diesem Gebiet manchen Christen fallen sehen. Und manchen großen Christen fallen sehen. Denken wir nicht nur an den amerikanischen Fernsehprediger. Denken wir nicht nur an die politische Diskussion in unserem Land, und da gibt es ja ein paar jedes Jahr, in dieser Richtung. Ihr lieben Freunde, wo Menschen, auch die mit Gott eine ganze Zeit unterwegs waren, an der Stelle gefallen sind. Und eines Tages waren sie nicht mehr da. Es zerreißt einem das Herz. Lasst uns das bitte genau sagen. Und mir ist es so wichtig, dass wir nüchtern sind. Es gibt drei große Gefahren für uns Menschen. Drei große Gefahren. Macht, Geld und Sex. Macht, Geld und Sex. Lasst es uns sagen. Und dann lasst uns einen zweiten Punkt mal überlegen und hier hineinschauen, wie die Sünde arbeitet. Wie die Sünde arbeitet. Goethe hat schon recht, wenn er einmal sagt, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortwährend Böses gebären muss. Dann greifst du einmal daneben und dann hat er so einen Schneeballeffekt. Dann kommt da etwas, so ein Stein ins Rollen und da gibt es kein Halten mehr. In dieser Geschichte kann man gut sehen, was die Sünde anrichtet, wie sie arbeitet und welchen unheimlichen Zwang sie letztendlich ausübt. Am Anfang meint man ja, es ist Ausdruck meiner eigenen individuellen Freiheit, dass ich mich entscheiden kann, wie ich will. Ich hole mir die Frau, weil sie meinen Augen gefällt. Es ist Ausdruck meiner Freiheit, dass ich mir nehme, was ich will. Bald merkt man, ich weiß nicht, ob das der David hier gemerkt hat, ich habe manchmal den Eindruck, nicht. Ich bin ja wie eine Fliege im Netz. Ich bin ja umgarnt, ich komme gar nicht mehr raus. Eine Sünde zieht die andere nach sich. Man hat den Eindruck, man ist im falschen Film, oder? Ich habe ein paar Mal gedacht, das darf nicht wahr sein hier. Darf nicht wahr sein. Man kennt den David, den Mann nach dem Herzen Gottes, nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Wie das eigene ihm auf einmal höher steht als Gott. Übrigens, wer genau aufgepasst hat, der stellt fest, in dem ganzen Kapitel kommt der Name Gottes überhaupt nicht vor. Der kommt überhaupt nicht vor. In dieser Sache kann David Gott nicht gebrauchen. In dieser Sache kann David Gott nicht gebrauchen. Wie bedenkenlos er sich an die fremde Frau ranmacht und selbst herrlich das Gebot übertrifft. Ich habe mich gefragt, David, sag mal, wie bist denn du damit klargekommen? Wie hast denn du das vor dir selber gerechtfertigt, die Sache mit der Batseba da? Wie hast du das gemacht? Muss man irgendwie rechtfertigen? Man rechtfertigt sich doch alles, oder nicht? Muss man irgendwie kriegen? Habt ihr eine Antwort drauf? Vielleicht so, wie ich das heute immer wieder einmal höre.
Gott hat mir die Person über den Weg laufen lassen. Und das betrachte ich als so nicht zufällig. Und von daher ist das so von Gott eingefädelt. Oder noch eins drauf. Ich habe so liebende Gefühle für diese Person ins Herz bekommen. Und die Liebe ist von Gott. Und für meine Gefühle kann man nicht. Sie sind so über mich gekommen. Also das war für mich ganz klar, dass Gott sagt, du geh da drauf zu. Auch wenn du noch verheiratet bist und so weiter. Die Liebe kommt von Gott und so weiter. Oder? Das Feuer in meiner oder in der fremden Ehe ist bereits erloschen. Das betrachte ich als eine Erlaubnis, dass ich da etwas beginne. Ihr Lieben, die Gefahr ist sehr groß, dass man sich die Dinge in Krisensituationen so zurechtlegt, wie man sie haben will. Ich spreche von mir. Ich spreche von mir. Und das ist die vierte Erkenntnis. Bitte. Sünde vernebelt das geistliche Urteils- und Empfindungsvermögen und verbiegt Gottes klare Gebote. Die sind auf einmal nicht mehr klar. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Die sind nicht mehr klar. Und dann holt man irgendeinen Theologen aus dem Ärmel raus und was? Wird alles heute begründet, alles begründbar. Und dann sagt man, ja, aber ich sehe ich heute mehr so wie früher. Und vieles andere mehr. Sünde vernebelt immer die Gebote Gottes, die Weisung Gottes. Sünde hat es immer mit Nebelkerzen zu tun. Und da sind die Dinge, die an sich klar sind und die man auch klar gesehen hat, die sind auf einmal nicht mehr klar. So fängt das an. Die Bibel, der Apostel Jakobus, sieht das ganz anders, bitte. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Gott verführt niemand zum Bösen. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, dann bringt sie den Tod. Darüber muss man nachdenken. Und dann sagt man, Herr, das stimmt. Das stimmt. Es fällt auf, wie bedenkenlos David diese Ehebruchsgeschichte hier anbahnt und durchzieht. Wie auch Menschen damit hineinzieht. Der Nachbar, sein Bote soll auf die Nachbarschaft gehen und so weiter, bis hin zu seinem Mann Joab. Und nach dem Ehebruch, dann kommt es auch noch zu diesem scheinheiligen Gespräch mit dem Uriah. Scheinheiligen Gespräch. Zunächst mal kriegt er Sonderurlaub von der Front. Sonderurlaub, verdienter Soldat, komm jetzt, leg dich mir hier faule Haut und Mai und du bist jung verheiratet, geh mal nach Hause. Und so weiter und so fort. So ein General wünscht man sich. So ein Feldhauptmarschall an der Stelle. Sonderurlaub. Und dann, nachdem er nicht spurt, setzt er noch einen drauf. Macht ihn betrunken. Macht ihn betrunken. Mit allen Mitteln versucht er, die Sünde zu vertuschen und dem Uriah nachträglich das Kind unterzujubeln. Ich habe mich daran gefragt, konnten die damals nicht zählen bis 9 oder sowas, wie sie das da gemacht haben? Das war dann ein Frühchen mit 6 Monaten oder wie er sich das da irgendwie zurechtgestellt hat, ich weiß es auch nicht, muss ich sagen. Manchmal denkt man ja dann, glaube ich, wenn man schon mal auf dem Weg des Abschusses ist, dann denkt man, glaube ich, auch nicht mehr klar. Also das hätte man mir nicht vorgemacht und untergejubelt. Er versucht auf jeden Fall irgendwie die ganze Sünde zu vertuschen an der Stelle, damit die Sache heimlich bleibt. Und damit irgendwann wieder Gras drüber wächst. Irgendwann wächst Gras drüber. Und der Uriah spielt nicht mit. Mann, ist das ein Soldat? Hätten wir da in Deutschland noch ein paar Soldaten? Oh, den Satz nehme ich zurück. Wir wollen ja heute keine Soldaten mehr. Aber ein Mann mit einem Pflichtbewusstsein, das kann ich nicht machen. Die anderen liegen draußen im Feld und ich soll hier. Unmöglich. Der hat ein Pflichtbewusstsein. Und der hat ein Gottesbewusstsein. Bitte. So wahr der Herr lebt. So etwas tue ich nicht. So wahr der Herr lebt, so etwas tue ich nicht. Merkt ihr eins? Gott will David warnen. Und er will ihn zur Umkehr rufen. Das ist ja dieser menschensuchende Gott. Der unaufhörlich menschensuchende Gott immer wieder, dass er selbst auf dem einmal sündig eingeschlagenen Weg den Menschen nachgeht. Und dass er immer wieder ruft und mahnt, dass er Menschen ein schlechtes Gewissen schenkt. Dass er Menschen nicht schlafen lässt nachts. Dahinter kann er stecken.
weil er uns zur Umkehr rufen will. Und wieder müssen wir an der Stelle so persönlich fragen, das ist die fünfte Erkenntnis, wo macht mich vielleicht der Heilige Geist immer wieder unruhig und erinnert mich immer wieder an eine gelaufene Sache? An eine gelaufene Sache, dass ich immer wieder da anstoße. Könnte er nicht dahinter stehen? Und daraus doch auch das Gebet, Herr, lass mich auf deine Warnungen achten und schau in mein Leben, ob ich auf einem bösen Wege bin. Und dann zieh mich bitte wieder auf einen ewigen Weg. Zieh mich auf einen ewigen Weg, Gott. Der David ist schon so tief in Angst und Schuld verstrickt, dass er für den Anruf Gottes taub ist. Der überhört ihn. Und er kommt noch tiefer in den Strudel der Sünde. Und nachdem er bei dem Uriah nicht zu Potte kommt, dann greift er noch tiefer in die Trickkiste und hackt diesen teuflischen Plan mit diesem Brief aus, wo der Uriah vorne an die Front gestellt wird und todsicher die Kugel trifft. Und man muss sich das mal vorstellen. Der Uriah nichts ahnend, der kriegt einen Brief und sagt, gib den dem General Joab, und er muss sein eigenes Todesurteil dem General Joab überbringen. Da schlägt ihm fast den Boden aus, oder? Von einem Mann nach dem Herzen Gottes. Ich habe mich gefragt, sag mal, was hat denn der Joab dabei gedacht? Nun war Joab einer, der ließ sehr gerne 5 Grad sein. Wenn wir den sehen, das war wirklich ein Schlitzer par excellence an der Stelle. Aber ich kann mir vorstellen, dass der gedacht hat, von mir bin ich das gewohnt. Aber von meinem König David, der so herrliche Psalmen schreibt, wir lieben sie doch, oder? Der so herrliche Psalmen schreibt, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. So schlecht bin ich noch nicht mal. Und der will ein Christ sein. Was der so alle fertig bringt. Kennt ihr den Satz? Aber Joab spielt mit, der mörderische Plan gelingt. Uriah verliert sein Leben. Und es sieht alles wie zufällig aus. Da kann keiner was zu. Keiner hat's gemerkt. Ein genialer Schachzug. Und die Krone setzt der David allem auf, als er diese Nachricht kommt und der General Joab Angst hat. Mensch, was mag mein König vielleicht sagen? Das ist, ach du, mach dir nichts raus. Kann so passieren, im Krieg ist das nun mal halt so. Und wenn es nur den Uriah jetzt mal getroffen hat, komm, einer mehr, einer weniger, mach weiter so. Der Weg ist für David frei. Der ist für David frei. Und er holt die schwangere Nachbarin, die Batseba, in sein Haus, die trauert um ihren König, um ihren Mann, der gestorben ist. Und David wird nach einer kurzen Zeit der liebevolle Ehemann vom Mörder ihres Mannes. Da muss man einmal innehalten. Was für eine Dramatik. Filmreif. Ich glaube, die Leute werden heute in die Kinos stürzen, bis zum geht nicht mehr. Filmreif. David hat sein Ziel erreicht. Und wahrscheinlich kann er auch davon ausgehen, dass all die, die das vielleicht ein bisschen mitgekriegt haben und sich aufgeregt haben, nach irgendeiner Zeit wird sich das legen. Es legt sich ja alles, auch in Deutschland legt sich alles. Auch was da manchmal so geleistet wird, es legt sich alles. Wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, ist das weg. Und dann kann man zur Tagesordnung übergehen und das Leben genießen. Ihr lieben Freunde, jetzt bin ich am Ende der Predigt. Ich müsste Amen sagen. Aber ich muss euch eins sagen, ich habe euch etwas unterschlagen bei der Bibellese. Und das ist der letzte Satz, den habe ich euch unterschlagen. Und der letzte Satz heißt, aber Gott missfiel, was David gemacht hat. Gott missfiel, was David gemacht hat. Das ist ein Nebensatz. Ein kleiner, aber ganz entscheidender Nebensatz. Gott missfiel, was David gemacht hatte.
David meint, am Ziel seiner Träume zu sein. Dabei ist er am Ende. Uria kann er aus dem Weg räumen. Dazu hat er die Möglichkeit, aber nicht Gott. Gott stellt sich in ihm in den Weg und an ihm kommt er nicht vorbei. Und wenn alle schweigen in seinem Staat, weil er der Boss ist, und alle gute Miene zum bösen Spiel machen, Gott macht nicht mit. Und wenn er selbst und alle Ja sagen, Gott sagt Nein. Das ist ärgerlich, oder? Da dachte man, man ist am Ziel der Träume. Und dann heißt es, aber Gott missfiel das. Das ist der uns ärgernde Gott. Der uns den Frieden raubende Gott. Der Störenfried Gott. Mag unser Leben noch so glatt verlaufen. Und mögen wir die Irrwege und die Sünde noch so gut tarnen. Und mögen unsere Mitmenschen und vielleicht auch manchmal Mitchristen alles akzeptieren. Wenn die Schatten des Misstrauens Gottes darauf fallen, dann verkümmern wir. Mit Gott kann man nicht boxen. Ob deshalb so viele Menschen einen Bogen um Gott machen? Ob sie ihn totlachen, ob sie ihn totschweigen, ob sie ihn wegdiskutieren, damit man ungeniert weiterleben kann, damit man nicht im Lustrevier gestört wird und sich weiter an den Geboten Gottes vorbeimogeln kann. Aber Gott missfiel diese Tat. Freunde, dieser Satz hat mich sehr getroffen, den habe ich unterstrichen. Gott missfiel diese Tat. Zum Schluss. Aber Gott, kann man das vielleicht auch ganz anders sehen? Kann man auch dieses Sätzchen vielleicht noch positiv sehen? Ich wurde erinnert an ein Lied, daran heißt es, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und dann gibt es eine Strophe, da heißt es, Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nichts sein, auch wenn wir oft lieber eigener Wege gehen. Er lässt uns nicht laufen, lädt uns immer wieder zu sich ein. Kann uns eigentlich denn etwas Besseres geschehen? Ihr lieben Freunde, eigentlich habe ich es als Christ unheimlich gut, oder? Dass selbst dort, wo ich mich verrammelt habe, wo ich mich verirrt habe auf Abwegen und in Sünde hineingekommen, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein mit meiner Sünde. Das würde mir das Genick brechen. Sondern da ist mein Gott noch dazwischen. Gott lässt uns nicht laufen und überlässt uns nicht uns selber. Gott verwehrt uns gewiss die faulen Kompromisse. Warum? Weil er uns liebt. Und weil er nicht möchte, dass wir alles unter den berühmten Lebensteppich drunter kehren, dass er Beulen bekommt und dass wir uns dann das Genick brechen. Deshalb, so barmherzig ist unser Gott. Selbst mitten in der Schuld und mitten in den Irrwegen des Lebens. So barmherzig ist unser Gott. So groß ist unser Gott, haben wir eben gesungen. Deshalb sein Aber. Und deshalb die Unruhe durch seinen Heiligen Geist. Damit wir wach werden. Damit wir umkehren. Und dass wir uns in seine liebenden Arme werfen, Vergebung empfangen und wirklich neu und unbelastet starten können. Wir werden in der nächsten Predigt sehen, dass Gott auch jetzt mit seinem Erwählten noch nicht zu Ende ist. Gott sei Dank. Amen.